Ernie drückte auf den leuchtenden Knopf an seiner privaten Telefonkonsole. »Lawrence, sind Sie dran?«
»Ja, ich bin's.«
Die Stimme des NASA-Direktors klang abgespannt.
»Ist bei euch alles okay?«
»Bei uns zieht ein Sturm auf, aber meine Leute haben mir versichert, dass die Satellitenverbindung nicht darunter leiden wird. Wir stehen in den Startlöchern noch eine Stunde, der Countdown läuft.«
»Ausgezeichnet. Ich habe Sie eigentlich nur angerufen, um mich bei Ihnen zu bedanken. Heute Abend wird es rund gehen.«
»Das wird es bestimmt, Sir. Auf diesen Moment haben wir lange warten müssen.«
Ekstrom brach ab. Sein Ton war ungewohnt zurückhaltend. Herny zögerte, bevor er sprach.
»Hört sich an, als wären Sie erschöpft.
Ich brauche ein richtiges Bett.«
Lawrence verstummte erneut. Als geschickter Unterhändler war Herny gewohnt, auf Untertöne zu achten. Irgendwas in der Stimme des NASA-Direktors irritierte ihn.
»Sind Sie sicher, dass bei Ihnen alles in Ordnung ist?«
»Absolut.«
Ekstrom wechselte das Thema.
»Haben Sie den endgültigen Schnitt von Tollens Dokumentation schon gesehen?«
»Gerade eben, fantastische Arbeit«, sagte Herny.
»Sind Sie mir wegen der Wissenschaftler immer noch gram?«
»Zum Teufel ja«,
erklärte Ekstrom wieder mit gewohnter Festigkeit. Herny war beruhigt.
»Ekstrom geht es gut«, dachte er. »Er ist nur ein bisschen abgespannt.«
»Okay, wir sehen uns in einer Stunde über Satellit. Übrigens, Lawrence, Sie haben da oben einen verteufelt guten Job abgeliefert. Das vergesse ich Ihnen nie.«
Das Atomunterseeboot Charlotte, konstruiert zum lautlosen Lauschen, war ans Polarmeer abkommandiert worden. Zurzeit beschäftigte den Techniker im Sonarraum ein dumpfes, regelmäßiges Pochen. Er informierte den Kapitän, der kurz darauf im Sonarraum erschien, um sich das über Lautsprecher eingespielte Geräusch anzuhören. Der Techniker räusperte sich.
»Es kommt von der Wasseroberfläche, Sir. Ungefähr 3 Meilen Steuerbord.«
Die Zusammenkunft war noch nicht beendet, aber Gabrielle brauchte kein weiteres Wort mehr zu hören. Sexton lässt sich von privaten Raumfahrtunternehmen schmieren. Das war ein klarer Gesetzesbruch. Marjorie Tinch hatte die Wahrheit gesagt. Gabrielle fühlte sich abgrundtief betrogen. Sie hatte an Sexton geglaubt, für ihn gekämpft. Gabrielle wusste, dass sie ihn nicht mehr unterstützen konnte. Die NASA zu privatisieren, konnte nur jemand versprechen, dem Demokratie und Gesetz piepegal waren. Vor allem hatte Sexton mit einer Garantie der Privatisierung der NASA einen Missbrauch dieser Information Tür und Tor geöffnet. Zumeist gab es dann Insiderhandel mit Börsenpapieren. Hinter Gabrielle trillerte schrill ein Handy. Erschrocken fuhr sie herum. Das Trillern kam aus einem der Mäntel in der Garderobennische.
»Entschuldigung, Freunde«, sagte ein Mann. »Das ist für mich.«
Gabrielle rannte in die dunkle Küche des Apartments. Mit pochendem Herzen hörte sie den Mann im Flur telefonieren.
»Ja? Yeah? Wann?« »Ach was. Ah ja, 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 danke.«
Er ging wieder zurück und rief,
»Macht mal das Fernsehen an. Herny gibt um 8 eine dringende Pressekonferenz. Entweder haben wir China den Krieg erklärt oder die internationale Raumstation ist ins Meer gefallen.«
Alle Männer lachten. Um Gabrielle jedoch drehte sich alles. Eine Pressekonferenz um 8? Marjorie Tinch hatte anscheinend doch nicht auf den Busch geklopft. Um 8 wollte sie die Erklärung auf ihrem Schreibtisch haben. Es hatte den Anschein, dass der Präsident mit den Verdächtigungen direkt an die Öffentlichkeit gehen wollte. Aber will Herny wirklich mit diesem Saustall live vor die Kameras? Gabrielle musste zu einer Entscheidung kommen. Sie wusste, mit wem sie darüber sprechen wollte, und schlich sich aus dem Apartment. Draußen auf der Straße winkte sie ein Taxi heran und sagte dem Fahrer, »Bitte schnell zu den ABC-Fernsehstudios.« Tolland lag auf der Seite, den Kopf auf den ausgestreckten Arm gelegt. Er kämpfte darum, die Augen offen zu halten. Gespenstische Stille hatte sich über das dahintreibende Eisfloß gelegt. Der Wind hatte sich gelegt, Rachels Pochen war gestorben und Corky gab keinen Laut mehr von sich. Tolland merkte, wie sein Atem immer flacher wurde. Er hatte das Gefühl, zusammengestaucht zu werden, während sein Blut aus den Extremitäten in die Organe flüchtete, wie die Soldaten in einer Auffangstellung. Aber er wusste, die Schlacht war verloren. Die schmerzhafte Phase war vorüber. Tollens Lidschlag setzte aus. Sein Blickfeld trübte sich, als die im Augeninnern zirkulierende Flüssigkeit gefror. Tolland begann zu halluzinieren. Doch seine letzte Vision war furchtbar. Mit unheilvollem Zischen brach der schwarze Leib eines tödlichen Ungeheuers neben dem Eisberg durch die schäumende Wasseroberfläche. Vor Tollens Augen wurde es schwarz. Nur noch die furchtbaren Geräusche drangen zu ihm. Zähne gruben sich ins Eis. Es kam näher. Leiber wurden fortgeschleppt. Rachel. Tollen spürte, wie er derb gepackt wurde. Dann war nur noch Leere. Gabrielle stürmte in die Nachrichtenredaktion von ABC, um Yolanda Kohl aufzusuchen. Ihre Freundin, eine sommersprossige Polin, steckte mitten in einem Gewühl von Journalisten. Als sie Gabrielle erblickte, trompetete sie ihren gewohnten, überschwänglichen Willkommensschrei.
Gabs!
Yolanda trug ein Batik-Wickelkleid und eine Schildpattbrille. Sofort kam sie herbeigewatschelt und umarmte Gabrielle.
Küsschen!
Yolanda Kohl war seit 16 Jahren Nachrichtenredakteurin bei ABC News in Washington. Gabrielle hatte Yolanda kurz nach ihrer Ankunft in Washington getroffen und durch sie wichtige Leute kennengelernt. Gabrielle senkte die Stimme. Yolanda, ich stecke in der Klemme. Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten?
Oh, schlechter Moment, Schatz. Der Präsident gibt in einer halben Stunde eine Pressekonferenz und wir haben immer noch keinen Schimmer, worum es geht. Ich muss Experten für Kommentare heranschaffen.
Ich weiß aber, worum es geht.
Gabrielle, sogar unser Korrespondent im Weißen Haus tappt diesmal im Dunkeln. Und Sextons Wahlkampfbüro will Bescheid wissen?
Nicht sein Wahlkampfbüro. Ich weiß Bescheid. Gib mir 5 Minuten.